Ja, hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem vorletzten Abend in der Vortragsreihe Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz, den vorletzten Abend in diesem Semester. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Peter Fodosek. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen? Sicherlich mehr, als ich jetzt sagen kann, aber ein paar Stichworte sollen es tun. Sie haben ja in der Ankündigung schon ein paar biografische Hinweise gefunden. Herr Fodosek hat Geschichte studiert, Philosophie und Germanistik. Ja, war bis zu seiner Emeritierung tätig in Stuttgart, hat ursprünglich an der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen gelehrt und war dort auch Rektor an dieser Hochschule. Und wie Sie vielleicht wissen, ist die dann fusioniert worden mit der Hochschule für Druck zu der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und dort war Herr Fodosek auch im Gründungsrektorat. Er ist publizistisch vielfältig tätig, ist in dem, wenn Sie es je mit Bibliothekaren zu tun haben, dann werden Sie feststellen, dass man seinen Namen kennt und seine Arbeit sehr schätzt. Er hat da viele Funktionen inne. Heute Abend werden wir was über Geschichte, Aspekte der Gesprächs-, der Lese-, der Schriftkultur von ihm hören. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das sehr stark auch in mein Lehr- und Forschungsgebiet fällt. Und ja, wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Fodosek.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bei Kollegen Friedrich für die freundliche Einführung bedanken. Es ist mir übrigens ein Vergnügen, hier in dieser Aula wieder mal zu sprechen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich die Ehre hatte, hier aufzutreten. Das Blatt ist mittlerweile wahrscheinlich durchgelaufen. Ich werde, was dort in dem Blatt steht, zu der Reihenfolge nach abarbeiten. Das Thema Körper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken, Anmerkungen zur Geschichte der Gesprächs-, Schrift- und Lesekultur. Diese ungewohnt poetisch formulierte Überschrift wird Sie vielleicht überrascht haben oder überraschen. Es handelt sich um ein Zitat und dieser Satz ist leider nicht von mir, sondern er ist im philosophischen Gedicht Der Spaziergang von Friedrich Schiller aus dem Jahre 1795 entnommen. Vollständig heißt der Vers in der Form eines sogenannten elegischen Distichons, ich zitiere, Körper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken, durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Wort. Ich füge gleich noch ein weiteres Zitat an, Hic mortui vivunt muti loquuntur. Das ist, Sie merken es vielleicht, lateinisch und heißt, hier leben die Toten und die Stummen sprechen. Es handelt sich dabei um die Inschrift an der Alten Universität Erfurt am Eingang zur Bibliothek. Und damit habe ich alles beisammen, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Gespräch, Schrift, Buch und Bibliotheken. Das ist ein gewaltiges Vorhaben, das ich mir da vorgenommen habe. Und Sie dürfen daher nicht von mir erwarten, dass ich eine lückenlos historisch-genetische Darstellung biete, sondern ich werde einige mir charakteristisch erscheinende Themen herausgreifen. Welche, das können Sie dem Arbeitspapier entnehmen. Das ist so eine Art Gliederung gleich zu Beginn. Ein Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, den Sie den Namen auch vielleicht kennen, Ernst Jünger, hat 1981 in seinem Tagebuch notiert, ich zitiere, dass Schrift ja nur das Medium zwischen den Gedanken und der Wirkung auf den Lesenden sei. Das ist natürlich richtig und dem kann man auch nicht widersprechen. Die Anfänge der Schrift liegen am Ende des vierten und zu Beginn des dritten vorchristlichen Jahrtausends. Davor muss es also ausschließlich so etwas wie eine Gesprächskultur gegeben haben. Von einer Schriftkultur im engeren Sinn kann man überhaupt erst seit dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus reden. Das heißt natürlich nicht, dass vorher nicht geschrieben worden wäre, aber vorher war Schrift in erster Linie Gedächtnisstütze, um zum Beispiel in Mesopotamien Wirtschaftsdaten festzuhalten und ähnliches, Gesetze aufzuzeichnen. Aber nicht in diesem Sinn, dass es eine Gesellschaft prägende literarische Kultur damals gegeben hätte. In den Stadtstaaten Griechenlands und in Ionien, also dem griechischen Teil der heutigen Türkei, entwickelt sich die erste literale, das heißt auf Schrift gegründete Gesellschaft. Sie sehen da auf dem Bild gleich ein sehr schönes Beispiel. Das ist ein Vasenbild auf einer griechischen Amphore, ungefähr aus der Zeit 480 vor Christus, also relativ zeitnah, nachdem sich die Literalisierung eines Teils der griechischen Gesellschaft durchgesetzt hat. Sie sehen die Göttin Athene als Göttin der Weisheit, sie ist aber auch die Göttin des klug geführten Krieges, deswegen der Schild hier, und sie hält in der Hand ein Schreibtäfelchen und hat einen Schreibgriffel und führt diesen Schreibgriffel so zum Mund hin, soll eine nachdenkliche Pose sein, also sie überlegt, was sie sich schreiben soll. Und wenn so etwas auf einem Gebrauchs- oder Kunstgegenstand dargestellt wird, dann ist es ein Indiz dafür, dass eben Schreiben und Lesen für große Teile der Bevölkerung bereits eine Selbstverständlichkeit gewesen sind, sonst hätte man ja so etwas nicht dargestellt. Diese Literalisierung, also eine auf Schrift und Lesen gegründete Gesellschaft, hat mit der Alphabetisierung der Schrift zu tun. Ich möchte nur ganz kurz hinweisen, ich kann mich darauf nicht näher einlassen. Die große Leistung im antiken Griechenland war, dass man den bisherigen allein aus Konsonanten bestehenden Schriften die Vokale eingefügt hat. Und damit war es das erste Mal möglich, ein Wort wirklich präzis wiederzugeben. Wenn Sie mir zustimmen, dass ich im Sinn von Ernst Jünger Gespräch und Schrift als Medien bezeichne, als Medien zwischen den Gedanken eines Individuums und der Wirkung auf die Mitmenschen, dann gilt auch die These, dass jedes neue Medium ein vorhandenes ergänzt, aber nicht verdrängt. Auf diesen Punkt werde ich später noch zurückkommen. Daher hat auch die traditionelle Gesprächskultur seit dieser Zeit keineswegs an Bedeutung verloren, sondern erst mit der vollständigen Literalisierung der Gesellschaft, das war erst im 19. Jahrhundert der Fall, hat diese Gesprächskultur eine Transformation erfahren. Meine erste Überschrift: Platons Phaedrus und die Diskussion über Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Das klassische Griechenland, genauer gesagt Athen, war auch der Schauplatz der frühesten überlieferten Diskussion, welches Medium, Gespräch oder schriftliches Dokument vorzuziehen sei. Der Philosoph Platon, 427 bis 347, der am tiefsten von allen Denkern an der Sinnhaftigkeit, Gedanken schriftlich zu fixieren, gezweifelt hat, gibt in seinem berühmten Dialog Phaedros eine Unterhaltung zwischen seinem Lehrer Sokrates und einem jungen Griechen namens Phaedros wieder. Sokrates lehnt in diesem Gespräch die schriftliche Aufzeichnung seiner Philosophie ab. Da das Geschriebene tot sei und auf jede Frage dieselbe Antwort gebe. Eine dialektische Entwicklung der Gedanken sei nur im Gespräch möglich. Sokrates sagt, und ich zitiere jetzt aus Phaedros: Denn diese Erfindung der Buchstaben wird den Seelen der Lernenden Vergessenheit einflößen aus Vernachlässigung der Erinnerung, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen vermittels fremder Zeichen nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Von der Weisheit bringst du daher deinen Lehrlingen nur den Schein, nicht die Sache selbst bei. Und Phaedrus schließt an und sagt, an Sokrates gewendet, du meinst die lebende und beseelte Rede des wahrhaft Wissenden, von der man die geschriebene mit Recht nur wie ein Schattenbild ansehen könnte. In diesem Dialog ist ein gewisses Paradoxon enthalten, nämlich dahingehend, die Zweifel Platons an der Schriftlichkeit sind uns ja nur bekannt geworden, weil sie schriftlich aufgezeichnet worden sind. Das heißt, der schriftlich tätige Geist eines Menschen hat die wörtliche Rede festgehalten. So konnte dann im 18. Jahrhundert der Schriftsteller Johann Gottfried Herder, 1744 bis 1803, Platon preisen, indem er gesagt hat, er sei der Mann gewesen, der Schrift und Sprache verbunden habe. Ich zitiere Herder, Mann, der zuerst Symbolik deutlicher Gedanken schuf, der Schrift und Sprache verband und sie so früh in der Urzeit der menschlichen Bildung verband, dass sie sich wie Zwillinge von jeher ewig zusammenbilden mussten. Also er schreibt Platon die Leistung dazu, die mündliche Überlieferung und die schriftliche Überlieferung verbunden zu haben. Mein zweites Thema, die Bedeutung der Rhetorik in der Antike. Es ist kein Zufall, dass in das fünfte vorchristliche Jahrhundert auch die Entwicklung der Rhetorik fällt. Die Beredsamkeit, die wirkungsvolle Rede, sollte theoretisch lehrbar und lernbar gemacht werden, vor allem für praktische Zwecke. Eine Karriere in verschiedenen Berufen, ich muss dann meine Abbildungen etwas sortieren, in verschiedenen Berufen, dazu gehörte der Politiker, der Anwalt, aber auch der Feldherr, war ohne entsprechende Fähigkeiten im Altertum nicht mehr denkbar. Diese Instrumentalisierung des gesprochenen Wortes hat aber sehr schnell auch ihre Kritiker gefunden, weil man schon früh die Macht des gesprochenen Wortes erkannte, Schein zu erzeugen und für Wahrheit auszugeben, ja, vor Gericht zu Unrecht, Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht zu verdrehen. Der Sophist Gorgias, die Sophistik war eine philosophisch-pädagogische Richtung in der Antike, der Sophist Gorgias war der Erste, der sich mit diesem Problem theoretisch auseinandergesetzt hat. Auch Platon hat bereits die Sophisten kritisiert und hat sie wie folgt charakterisiert. Ich zitiere jetzt wieder Platon. Der Sophist ist nichts als ein Wortverdreher, ein rednerischer Spiegelfechter, dem es nicht auf Wahrheit und Recht, sondern allein auf Überlistung des Gegners mit allen Mitteln und Kunstgriffen der Dialektik und Rhetorik ankommt. Im Römischen Reich, wo ja bekanntlich das griechische Bildungssystem mit mehr oder weniger kleinen Modifikationen übernommen wurde, wurde die Rhetorik das wichtigste Bildungsfach, wenn auch nicht widerstandslos. Noch im Jahr 161 vor Christus hat die Republik sämtliche griechische Rhetoren aus Rom ausgewiesen. Nichtsdestoweniger hat Rom mit Marcus Tullius Cicero 106 bis 43 den wohl bedeutendsten und genialsten Redner hervorgebracht, der bis in den Humanismus hinein, also in das 15. und 16. Jahrhundert, das Idealbild eines umfassend gebildeten Redners verkörpert hat. Seine Reden, über 50 von ihm sind vollständig erhalten, hat er, wie gesagt, mündlich gehalten und hat sie redaktionell und teilweise auch inhaltlich überarbeitet, dann zu Papier oder damals besser gesagt zu Papyrus gebracht. Und weil er eben einen so unglaublichen Ruf gehabt hat, ist es immer wieder schriftlich weiter überliefert worden und darum haben wir heute von keinem antiken Menschen so viele schriftlich aufgezeichnete Reden wie von Cicero. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote, auch den Unterschied zwischen mündlich und schriftlich. Sie wissen vielleicht, dass die großen Prozesse, die Gerichtsreden in Rom auf dem Forum gehalten wurden. Und Cicero hat einmal eine Anklagerede gegen zwei Angehörige des römischen Adels, die aber mehr oder weniger Nichtsnutze und Übeltäter waren, gehalten. Clodius Pulcher und Milo hießen die Herren. Und er hatte vor, eine ganz scharfe Rede zu halten. Und dann hat aber von der Rostra, vom Rednerpult am Forum aus gesehen, wie die Anhänger dieser Herren ihre Dolche in der Sonne blitzen ließen. Und daraufhin hat er die scharfen Worte unterdrückt und hat sie dann nur in der schriftlichen Version veröffentlicht, weil er angenommen hat, dass dieser Personenkreis ohnehin nicht sehr viel liest und da ihm dann daraus kein Schaden erwachsen kann. So viel zunächst über Gesprächs- und Schriftkultur der Antike. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass zahlreiche Kulturen der Welt bis heute die nicht materiellen Künste wie Musik und Tanz, aber auch eben die Redekunst, eine zumindest ebenbürtige, wenn nicht sogar höhere Wertschätzung genießen als beispielsweise die Plastik oder die Bildhauer oder die Malerei. Im Islam, einige werden es vielleicht wissen, stellt die Kalligraphie, also die Kunst des schönen Schreibens, überhaupt die höchste Kunstform dar. Und damit Sie das auch sehen, wie das aussieht, bitte Bild 2 und dann Bild 3. Hier sehen Sie eine persische Handschrift, wo man diese Seite ganz eindeutig eigentlich auch als Kunstwerk empfinden kann. Das ist die Geschichte eines persischen Dichters Jami aus dem 15. Jahrhundert, die Geschichte von Josaphat und Sulaika. Das ist ungefähr um 1570 entstanden. Bitte das nächste. Und hier möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den oberen Teil richten. Das ist das Fragment eines Fährmann. Wer Karl May gelesen hat, der weiß, was ein Fährmann ist. Das ist ein Erlass des Sultans. Und dieses Zeichen, das man da oben sieht, ist die sogenannte Turka. Das ist das Monogramm des jeweiligen Sultans mit einer schriftlichen Aussage. Dieses Dokument stammt aus der Zeit von 1580, aus einem Fährmann des Sultans Murad III. Und enthält einen Lobpreis dieses Sultans. Ich werde schauen, ob ich die Übersetzung habe. Ja, also was da oben wie eine Schnörkel aussieht, heißt Murad Schah, Sohn des Selim Schah, Khan, immer siegreich. Also wer es nicht weiß, würde nicht meinen, dass das ein Monogramm mit einem Text ist, höchst künstlerisch gestaltet. Ich komme zum nächsten Abschnitt, zum lauten und stummen Lesen, beobachtet an einer Szene, die Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, über seinen Lehrer, den Kirchenvater Ambrosius, beschreibt. Bitte das nächste Bild. Hier sehen Sie Ambrosius. Ambrosius war ein bedeutender Erzbischof von Mailand im 3., 5. nachchristlichen Jahrhundert. Das ist ein Mosaik in der Kirche San Ambrogio in Mailand aus dem 5. Jahrhundert. Also es ist fast zeitgleich mit der Lebenszeit des Ambrosius. Und dann bitte das nächste. Und das ist die älteste Darstellung des Augustinus, des Lehrers von Ambrosius. Das ist ein Fresko im Lateran in Rom, die älteste erhaltene Abbildung des Augustinus, natürlich keine Porträtähnlichkeit, aber die älteste Darstellung ebenfalls aus dem 5., vielleicht frühen 6. Jahrhundert. Warum zeige ich Ihnen das? Was die Lesekultur betrifft, möchte ich Sie auf ein für uns ganz selbstverständliches Phänomen hinweisen, nämlich, dass wir, wenn wir privat lesen, im mehr oder weniger stillen Kämmerlein stumm eben ein Buch, einen Text studieren. Ganz anders war das in der Antike. Und hier finden wir eben ein schönes Beispiel in einem sehr bedeutenden Werk des Augustinus in den Confessiones, den Bekenntnissen. Das ist die älteste überlieferte Autobiografie und ist deswegen wichtig, weil sie nicht nur eine Autobiografie ist, die über das Leben des Augustinus Auskunft gibt, sondern auch so eine Art Selbstanalyse. Und in dieser Autobiografie berichtet Augustinus mit einigem Erstaunen, wie er in Mailand seinen Lehrer Ambrosius schweigend beim stummen Lesen beobachtete. Und ich zitiere jetzt aus den Confessiones. Augustinus schreibt: Wenn er aber, also Ambrosius, las, so glitten die Augen über die Blätter und das Herz spürte nach dem Sinn, Stimme und Zunge aber ruhten. Oft, wenn ich zugegen war, denn niemand war der Zutritt zu ihm verwehrt, sah ich ihn so still ins Lesen versunken und anders nie. Und war ich dann geraume Zeit schweigend dagesessen, so entfernte ich mich wieder und machte mir meine Gedanken, warum er das stille Lesen vorzieht. Nun, was immer seine Absicht dabei ist, sicherlich kann sie bei einem solchen Manne nur gut sein. Das heißt, Augustinus kommt diese Lesehaltung so sonderbar und ungewöhnlich vor, dass er eben nach einer Erklärung sucht, warum er wohl gemacht hat. In der etwa 100 Jahre später, also in nachantiker Zeit, entstandenen Regula Sancti Benedicti, der Benediktsregel, die Benedikt von Nursia, dem Gründer des Ordens der Benediktiner, zumindest in Teilen zugeschrieben wird, regelt das ganze 48. Kapitel das Lektüreverhalten im Kloster. Neben dem Vorlesen, dem lauten Lesen bei Tisch im 38. Kapitel wird den Brüdern angemessene Zeit für das eigene Lesen eingeräumt. Und da heißt es dann, falls einer für sich lesen will, lese er so, dass er keinen anderen stört. Also hier wird vorgeschrieben, dass man, was damals eben durchaus noch üblich war, auch für sich laut gelesen hat, dass man eben bei der Privatlektüre niemanden stört und eben stumm lesen soll. Die Gewohnheit, auch für sich selbst halblaut oder murmelnd zu lesen, hat sich aber sehr lange gehalten. Und zwar so lang, wie Lesen eine seltene und für viele Menschen schwierige Kunst war, bis in die Neuzeit hinein. Und da und dort mögen vielleicht auch magische Vorstellungen eine Rolle gespielt haben. Die Ingeborg Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2011, Maya Haderlapp, erzählt in ihrem autobiografisch gefärbten Roman Engel des Vergessens, dass ihre Großmutter in einem Umschlag einen Segensspruch verwahrte, der aber stumm gelesen werden sollte, der gesprochen werden sollte, denn die Wirkung liege im Gesprochenen, nicht im Geschriebenen. Also das war noch eine Aussage vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie sehen also, wie lange solche Vorstellungen, die auch einen, wie ich schon sagte, vielleicht magischen Hintergrund haben, eine Rolle spielen. Ich begebe mich jetzt etwas tiefer in das Mittelalter hinein und möchte Ihnen etwas über die sieben freien Künste berichten. Ich wende mich also der nächsten großen Zeitepoche zu. Was wurde von der antiken Bildung in das Mittelalter transferiert? Es war vor allem das System der sieben freien Künste, der Septem Artes Liberales, das in der Spätantike seine endgültige Ausprägung erfahren hat. Frei hießen diese Künste ursprünglich deswegen, weil sie diejenigen Wissenschaften einschlossen, die eines freien Mannes würdig waren. Mann deswegen, weil in dieser Hinsicht Frauen damals keine Rolle gespielt haben. freier Mann, das heißt nicht nur ein jemand, der ja, im rechtlichen Sinn frei war, also kein Knecht oder sonst irgendetwas, sondern frei hieß auch, wer nicht von seiner Hände Arbeit leben muss. Also auch, das verbindet sich auch mit dem Begriff des freien Mannes. Die sieben freien Künste setzen sich zusammen aus den drei sogenannten redenden Wissenschaften, dem Dreiweg oder Trivium, bestehend aus Grammatik, Rhetorik und Dialektik, und den vier rechnenden Wissenschaften, dem Vierweg oder Quadrivium, mit Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Die erste Stufe, also das Trivium mit Grammatik, Rhetorik und Dialektik, vermittelte die Grundkenntnisse für das Studium aller anderen Disziplinen. Das heißt, Grammatik, das korrekte Schreiben und Literaturkenntnisse, Rhetorik, das stilistisch richtige Sprechen und das schöne Reden, und mit der Dialektik das logisch überzeugende Disputieren. Später wurden die sieben freien Künste zum Bildungskanon der sogenannten Artistenfakultät der mittelalterlichen Universitäten. Die Artistenfakultäten, das hat nichts mit Zirkus zu tun, sondern eben mit den Artes, mit den Künsten. Das war der Vorläufer der späteren philosophischen Fakultät an den Universitäten. Die Beherrschung der sieben freien Künste waren die Grundvoraussetzung für ein Studium, sozusagen das Abitur, für ein Weiterstudium an den sogenannten höheren Fakultäten. Das waren Theologie, Jura und Medizin. Noch ein bisschen weiter im Mittelalter, Karl der Große, seine Akademie und die Bedeutung des Disputierens. Eine erste Blüte erreichten diese Studien der sieben freien Künste im Mittelalter in den beiden letzten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts am Hof Karls des Großen. Karl der Große regierte von 768 bis 814, nur zur zeitlichen Einordnung. Eine Epoche, die zu Recht oder Unrecht, da wird immer wieder unter den Wissenschaftlern diskutiert, die karolingische Renaissance genannt wird, als eine Renaissance der Antike. Der fränkische König und spätere Kaiser versammelte um sich jüngere Gelehrte, die sich an gelehrten Streitgesprächen beteiligten und sich in Form schriftlich verfasster Dialoge äußerten. Sie bildeten, wenn man einen modernen Terminus gebrauchen will, eine Art von Akademie. Und in dieser Akademie haben sie sich antike Namen zugelegt. Also zum Beispiel einer hat den Namen Homer geführt, ein anderer Flaccus nach dem Dichter Horatius Flaccus, also nach dem Dichter Quintus Horatius Flaccus, oder auch biblische Namen. Karl der Große hat sich in diesem Kreis selber David genannt, nach dem biblischen König. Und er hat sich durchaus an diesem gelehrten Betreiben, an den Diskussionen selbst beteiligt. Diese Art von Gesprächskultur unter Gebildeten hat sich bis in das Hochmittelalter, also das 12., 13. Jahrhundert, fortgesetzt. Die gelehrte Disputation war geradezu ein Grundelement des mittelalterlichen Schul- und Wissenschaftsbetriebs, der die sogenannte scholastische Methode des sic et non, also so und nicht, beziehungsweise ja und nein, ausbildete. Die Diskussion mit Rede, Gegenrede, These und Antithese. Ein schönes Beispiel, und jetzt bitte das nächste Bild, findet sich in einer Handschrift des 12. Jahrhunderts. Was sie bringt, ist nicht so wichtig. Sie stammt von einem Theologen, Hugo von St. Victor, De Sacramentis Christiane Fides, also über die Sakramente des christlichen Glaubens, und entstammt einem Kodex, der im Kloster Neuburg bei Wien geschrieben worden ist, und zwar im 12. Jahrhundert. Und hier sehen Sie sehr schön eine solche Disputation dargestellt. Links der Herr mit Bart ist der eine Diskutant, und die Frau, das ist ganz interessant, dass es eine Frau ist, das hat aber wahrscheinlich irgendeine symbolische Bedeutung, führt die Widerrede. Und beide haben zur Seite sogenannte Fautores. Heute würde man vielleicht sagen Assistenten, Assistentinnen, die die beiden Disputierenden in ihrer Argumentation unterstützen. Das ist sozusagen der Fanclub dieser beiden Herrschaften. Und es steht auch dort, was sie gerade sagen. Der Herr, Sie können es vielleicht lesen, der sagt, es ist, ja, so ist es, ja, so ist es. Und seine Widerrednerin sagt, non est, nein, das ist nicht so. Und die Assistentin dieser Dame sagt zu ihr, bene dicit, du hast richtig, was Richtiges gesagt. Und die Assistentin des Mannes sagt, male dicit, die hat ganz schlecht gesprochen, das ist ganz falsch. Ne? Also hier wird auch im Bild dargestellt, wie man sich den Verlauf einer solchen Disputation im 12. Jahrhundert vorzustellen hatte. Jetzt ein größerer Zeitsprung. Die Medienrevolution durch den Buchdruck oder, wie es einmal ein Medienwissenschaftler gesagt hat, die Explosion des Wortes. Es hat noch Jahrhunderte gedauert, bis sich um 1500 gravierende Veränderungen in der Kommunikation abgezeichnet haben. Heute hat sich eingebürgert, dass man solche neue Entwicklungen als Medienrevolution bezeichnet oder als Medienbruch oder sonst irgendwie in dieser Richtung. Und wenn man so will, war die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gänsfleisch zu Gutenberg eine solche, also ungefähr um 1455. Es war, wenn Sie so wollen, die erste Medienrevolution der Neuzeit. Der Marshall McLuhan, der Medienwissenschaftler, der kanadische, den Sie dem Namen nach vielleicht kennen, hat vor allem betont die Prägung der Zeit nach Gutenberg durch das Buch und die Verschiebung von der mündlichen zur visuellen Kommunikation. Er hat das Lesen faktisch, das Schreiben auch als visuelle Kommunikation bezeichnet. In diesem Zusammenhang darf man auch nicht die Auswirkungen der Reformation übersehen. Einerseits führte die Bibelübersetzung Luthers ab 1521 zu einer Standardisierung der deutschen Sprache. Andererseits aber führten die konfessionellen Auseinandersetzungen zu der schon genannten Explosion des gedruckten Wortes. Allerdings waren damals noch etwa 90-95% der Menschen Analphabeten. Aber die Reformation löste einen öffentlichen Kommunikationsprozess aus, der bewirkte, dass die Botschaften der reformatorischen Flugschriften durch mündliche Propaganda unter das Volk kamen, ferner durch populäre Medien wie Lieder oder auch in bildlicher Form durch Holzschnitte. Ein Gleiches gilt auch für die politische Propaganda dieser Zeit. Das ist das 16. Jahrhundert, ist das Jahrhundert, wo die politische Propaganda ihre erste Blüte erlebt. Kaiser Maximilian I., er regierte von 1493 bis 1519, der sogenannte letzte Ritter, hat dieses Metier geradezu meisterhaft beherrscht in Schrift, Bild und so weiter. Er machte sich nicht nur Flugblätter zunutze, sondern veranlasste auch große Druckwerke, wie den von ihm teilweise selbst verfassten Weißkunig, eine Erzählung, die mit einem politischen Hintergrund, mit der er für seine Politik Stimmung machen wollte und die auch, das war auch politische Absicht, das Nachleben seines Wirkens bekannt machen sollte. Er hat in einer Autobiografie geschrieben, ich zitiere ihn, wer immer im Leben kein Gedächtnis macht, der hat nach dem Tod kein Gedächtnis und des Menschen ist mit dem Glockenton vergessen. Also er hat auch gesagt, die schriftliche Propaganda durch Flugschriften ist auch wichtig, weil man auch nach dem Tod noch den Menschen im Gedächtnis bleibt. Ich muss jetzt widerspringen, einige Jahrhunderte und komme zur Aufklärung, die man mit einigen Recht als die zweite Medienrevolution bezeichnen kann. Hatte bereits die Reformation zu einer Aufwertung der Lektüre geführt, erlebte die Lesekultur im 18. Jahrhundert, also dem Zeitalter der Aufklärung, eine Blütezeit, sodass man geradezu eben von einer weiteren Medienrevolution sprechen kann. Dafür lassen sich einige Punkte anführen. Erstens eine Explosion der Buchproduktion. Neben das Buch treten damals die Zeitung und die Zeitschrift. Zweitens, das Lesen wird zu einer allgemein verbreiteten Tätigkeit, auch in Bevölkerungsschichten, die bisher nur sehr eingeschränkt als Leserschaft angesprochen werden konnten. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass das von vielen Zeitgenossen geradezu als Epidemie empfundene Lesen, ob das jetzt berechtigt war oder nicht, möchte ich hier nicht erörtern, auch auf scharfe Kritik gestoßen ist. Damals entstanden Wortschöpfungen wie Lesewut, Lesefieber, Leseseuche oder Lesetollheit. Das findet man in sehr vielen Publikationen der Zeit im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Und drittens, es entstehen Institutionen, die dem Bedürfnis nach Lektüre und der Befriedigung dieses Bedürfnisses Rechnung tragen. Dazu zählen zum Beispiel Lesegesellschaften und Leihbibliotheken. Parallel zu dieser Entwicklung auf dem Gebiet des gedruckten Wortes entwickelt sich auf verschiedenen Ebenen eine neue Gesprächskultur. Ich möchte einige Beispiele herausgreifen aus vielen möglichen. Ich werde ein paar Worte verlieren über die Akademien, über die Lesegesellschaften, über die Salons, über Briefwechsel und Konversationslexika. Sie werden gleich sehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Die Akademien reichen bis in die Anfänge der Aufklärung im 17. Jahrhundert zurück. Die Aufklärung bewirkte, das wissen Sie wahrscheinlich, ein neues Interesse an Wissenschaft und Forschung. Dazu bedurfte es einer verbesserten Wissenschaftsorganisation, die die Kommunikation der Gelehrten untereinander förderte. Zum Vorbild wurde die 1635 von dem französischen Staatsminister, dem Kardinal Richelieu, ins Leben gerufene Académie Française für Sprache und Literatur. Es folgten in Frankreich weitere Einrichtungen für die Naturwissenschaften und andere Bereiche, Medizin und so weiter. In Deutschland entstand als erste Akademie der Wissenschaften 1652 die heute in Halle ansässige Leopoldina, die ja seit 2008 die Nationale Akademie der Wissenschaften der Bundesrepublik ist. Der Akademiegedanke setzte sich im 18. Jahrhundert in ganz Europa und auch in den jungen USA durch. 1789 wurde die American Philosophical Society for Promoting Useful Knowledge at Philadelphia gegründet und ihr erster Präsident und Gründer eigentlich war Benjamin Franklin, der Ihnen vielleicht von vielen Gebieten her bekannt ist als Politiker, als Drucker, Verleger, Publizist, Naturwissenschaftler, als einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten. Der ursprüngliche Kerngedanke der Akademien bestand darin, eine Plattform zu bieten, um bei regelmäßigen Zusammenkünften über wissenschaftliche Fortschritte zu berichten, Forschungsergebnisse zu präsentieren und durch Diskussionen neues Wissen zu generieren. Es ist kein Zufall, dass die Publikationen der Akademien teilweise bis heute nicht Protokolle oder Aufsatzsammlungen oder sonst wie heißen, sondern Sitzungsberichte. Das heißt, es sind Berichte über das in den Sitzungen der Akademien gesprochene Wort. Das hat sich halt natürlich wesentlich verändert, aber darin steckt noch der Kerngedanke. Und die Akademien waren auch bemüht, um nicht im eigenen Saft zu schmoren, auch Berühmtheiten, Wissenschaftler, Forscher aus anderen Ländern zu Sitzungen einzuladen. Auch da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar Benjamin Franklin war ja der erste Botschafter der Vereinigten Staaten am Hof von Versailles. Und weil er auch ein berühmter Wissenschaftler war, wurde er zu einer Sitzung der französischen Akademie eingeladen. Und die ganze gelehrte Welt in Europa war gespannt auf die Begegnung zwischen Voltaire und Franklin. Und der Sitzungstag kam und die beiden Herren betraten an entgegengesetzten Seiten des Saales den Raum. Das war nämlich eine Protokollfrage, weil da konnte man die Frage umgehen, wer würdiger ist und wer zuerst durch die Tür geht. So hat man sie gleichzeitig durch zwei Türen gehen lassen. Und sie haben sich dann auf französische Weise, also mit Küsschen, Küsschen begrüßt. Und in einer Zeitschrift der Zeit stand, es war erhebend zu sehen, wie sich Platon und Aristoteles in den Armen lagen. Also so hoch hat man Franklin geschätzt und so hoch Voltaire, dass man diesen Vergleich mit den zwei berühmtesten Philosophen der Antike gemacht hat. Aber das, wie gesagt, nur als kleine Anekdote. Eine Fortsetzung dieser wissenschaftlichen Kommunikation sind die gelehrten Briefwechsel, die als Quellen noch heute für die Wissenschaftsgeschichte wichtig sind. Im 18. Jahrhundert wird ein überproportionaler Teil wissenschaftlicher Erkenntnisse in Briefwechseln unter Gelehrten ausgetauscht. Die meisten dieser bedeutenden Briefwechsel sind publiziert und spielen in der Wissenschaftsgeschichte noch eine große Rolle. Es gibt da ganz große, berühmte Ausgaben von gelehrten Briefwechseln, zum Beispiel den Briefwechsel von Leonhard Euler, der in Basel herausgegeben wird und der vor seinem Abschluss steht, oder die Ausgabe der Briefe des Mathematikers Daniel Bernoulli aus dieser berühmten Schweizer Wissenschaftlerfamilie. Ganz bemerkenswert ist es, dass man sich damals auch das erste Mal bemüht hat, wissenschaftliche Kenntnisse allgemein verständlich in Briefform, also in fiktiven Gesprächen sozusagen zu vermitteln. Hier möchte ich noch einmal Leonhard Euler erwähnen mit seinen Lettres à un Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie. Die Briefe an eine deutsche Prinzessin über verschiedene Gegenstände aus der Physik und der Philosophie. Diese deutsche Prinzessin war die hochgebildete Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, die unter einem anderen Namen berühmt geworden ist. Das war nämlich die Zarin Katharina II. Von Russland. Und diese Briefe sind besonders interessant, weil sie eben in Gesprächsform sind. Die Zarin fragt in einem Brief Leonhard Euler etwas und Euler schreibt zum Beispiel, warum ist der Himmel blau? Und Euler schreibt dann zurück, Eure Hoheit wollten wissen, warum der Himmel blau ist, dem liegt folgende physikalische Erklärungen zugrunde. Also eine Popularisierung naturwissenschaftlichen Wissens, die in dieser Form das erste Mal neu war. Die Aufklärer erachteten es als besonders wichtig, das Publikum durch das Medium Buch zu erreichen, denn um den Ausgang des Menschen aus seiner unverschuldeten Unmündigkeit, das ist ja die berühmte Definition, was ist Aufklärung von Kant, um das zu befördern, brauchte es vor allem Bildung, die durch das gedruckte Wort und infolgedessen durch Bibliotheken und verwandte Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden konnte. Ich habe vorher als eine wichtige Einrichtung die Lesegesellschaften genannt. Die Lesegesellschaften waren ein Teil der verstärkten Emanzipationsversuche des Bürgertums im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Diese noch bescheidenen Ansätze einer breiteren Politisierung des Publikums wurden von den Zeitgenossen Publizität genannt. Das findet man in Zeitschriften und Zeitungen der Zeit sehr oft, diesen Ausdruck. Der Zugang zu Information sollte nicht mehr das exklusive Privileg einiger weniger sein. Und mit Recht ist gesagt worden, dass die neu entstehende literarische Öffentlichkeit wenigstens teilweise ein Ersatz für die in Deutschland fehlende politische gewesen ist. Diese Zusammenschlüsse des gehobenen Bürgertums waren mit eigenen Räumen ausgestattet. Sie dienten nicht nur der Lektüre, sondern auch der sozialen und fachlichen Kommunikation, also Gesprächen über das Gelesene und der Diskussion. Bis etwa um 1800 wurden in Deutschland ungefähr 500 solcher Lesegesellschaften als Einrichtungen der Selbstorganisation des Bürgertums nachgewiesen. Bitte jetzt die nächste Abbildung. Ich bringe jetzt zwei Bilder, die nach 1800 entstanden sind, die sich bereits, da war die große Zeit der Lesegesellschaften schon vorbei, so ein bisschen lustig machen. Das ist ein Gemälde eines Berliner Malers namens Hasenclever von, glaube ich, 1804 und zeigt eine Lesegesellschaft. Und Sie sehen eben, einige lesen Zeitungen, es wird dabei geraucht und einer gönnt sich auch ein Schläfchen. Das nächste Bild, bitte. Das ist eine weitere Karikatur einer Zeitungslesegesellschaft. In diesen Lesegesellschaften konnte man eben nicht nur Zeitungen lesen und diskutieren, sondern konnte sich auch mit Kaffee oder Tee bedienen lassen. Und das ist in dieser Karikatur hier dargestellt. Neben den Lesegesellschaften, in deren Statuten sehr oft, wenn auch ein begrenztes demokratisches Selbstverständnis herauszulesen ist, entwickelte sich parallel eine weitere Form der Geselligkeitskultur, die literarischen Salons. Ursprünglich private, schöngeistige Zirkel. Vom Paris des 17. Jahrhunderts ausgehend repräsentierten sie vom 18. bis zum 20. Jahrhundert eine besondere Form bürgerlicher Geselligkeit. Die Gesprächsthemen kamen aus Literatur, Philosophie, Kunst und Musik, gelegentlich auch aus den Naturwissenschaften. Bedeutende Zentren waren Berlin und Wien, aber auch München und auch durchaus kleinere Städte, zum Beispiel Weimar. Bitte das nächste Bild. Das ist eine ganz berühmte Illustration, die Weimarer Abendrunde oder Tischgesellschaft zeigt, die sich regelmäßig am Mittwoch bei der Herzogin Witwe Anna Amalia getroffen hat. Die Zeichnung ist von Georg Michael Kraus. Das war ein zeitgenössischer Maler und Freund auch Goethes. Und hier sehen Sie also, wie man sich das Treiben in einem solchen Salon vorstellen muss. Die Herzogin in der Mitte mit dem weißen Kleid ist mit einer Handarbeit beschäftigt und Goethe liest vor. Goethe ist ganz links, der Herr in der Mitte mit dem gestreiften Jackett und der Herr am anderen Ende des Tisches, das ist Johann Gottfried Herder. Und diese kleine Dame hier mit Hut, das war die verwachsene Hofdame der Herzogin, das Fräulein von Göchhausen, die in der Kulturgeschichte eine große Rolle spielt, weil sie von Goethe die Erlaubnis erbeten hat, eine Abschrift seines Urfaust zu machen für sich privat. Und das Original von Goethe ist ja bekanntlich verloren und das Manuskript ist nur in der Abschrift des Fräuleins von Göchhausen erhalten. Also Sie sehen, so hat eine gepflegte Abendgesellschaft in adeligen und auch bürgerlichen Kreisen ausgesehen. Die Gastgeber, die einen solchen Salon organisiert haben, waren in der Regel gebildete Frauen des gehobenen Bürgertums und des Adels. Diese Frauen wurden spöttisch zu ihrer Zeit Salonieren genannt. Nach 1900 gehörten Schriftstellerinnen, die bedeutende Salons führten, wie Bettina von Arnim dazu oder Caroline Schelling, die Frau des Philosophen, also alles bedeutende Vertreter der Frühromantik. Sehr oft waren diejenigen Damen, die einen solchen Salon unterhalten haben, Vertreter des jüdischen Bürgertums, zum Beispiel die Mendelssohn in Berlin, aber auch die Rothschilds in Berlin sind ja in der Jägerstraße ganz nah am Gendarmenmarkt einige Palais erhalten, die den verschiedenen Zweigen der Familie Mendelssohn gehört haben, und die verschiedenen Zweige haben alle ihre Salons gehabt. Und in diesen Salons haben Leute verkehrt und vorgetragen und diskutiert, immerhin Wilhelm und Alexander von Humboldt, also der Bildungspolitiker und der Naturwissenschaftler, der Historiker Leopold von Ranke und andere Geistesgrößen. Erst der Erste Weltkrieg hat dieser Gesprächskultur in diesen bürgerlichen Salons ein Ende bereitet. Einer der letzten, der noch eine Rolle gespielt hat bis zum Ersten Weltkrieg, war der Salon der Adele Bloch-Bauer. Die wird Ihnen kein Begriff sein. Die ist deswegen berühmt, weil der Maler Gustav Klimt ein Porträt von ihr gemalt hat, die sogenannte goldene Adele, das im Rahmen dieser Restitutionsmaßnahmen, also geraubter Kulturgüter, eine große Rolle gespielt hat und wo eine Nachkommen dieser Adele Bloch-Bauer einen Prozess geführt hat, das Bild zugesprochen bekommen hat. Das war in Wien im Museum Leopold, und sie hat das Bild dann verkauft, und Sie werden sich kaum vorstellen können, was die Erben für dieses Bild bekommen haben. 115 Millionen Dollar. Und in dem Salon dieser Adele Bloch-Bauer haben Leute verkehrt wie der Schriftsteller Franz Werfel, seine Frau Alma Mahler-Werfel, Stefan Zweig, Richard Strauss und Politiker wie Karl Renner, der erste österreichische Bundespräsident nach dem Zweiten Weltkrieg. Also bis 1918-20 haben diese Salons noch weiter existiert. Wie nicht anders zu erwarten war, ich kann das jetzt nur resümieren, haben die Salons eine bedeutende Rolle gespielt für die Gesprächs- und Lesekultur ihrer Zeit. Junge Literaten haben hier das erste Mal Gelegenheit erhalten, sich mit ihren Werken zu präsentieren, aber auch Musiker haben das genutzt, um bekannt zu werden, zum Beispiel Frédéric Chopin oder Franz Liszt sind eigentlich durch die Einladung in Salons, die sie als junge Künstler erhalten haben, berühmt geworden. Der Austausch von Informationen, von Ideen, und man kann auch sagen, sogar von Gefühlen, denn wir befinden uns ja nach 1800 im Zeitalter der Empfindsamkeit und der Romantik, war aber nicht nur ortsgebunden, sondern spiegelte sich auch in der Schriftkultur der Zeit. Er lief über sehr rege Briefwechsel, und nicht zufällig entsteht im 18. Jahrhundert schon der Briefroman, der seinen literarischen Höhepunkt bekanntlich 1774 mit Goethes Werther gefunden hat. Von der Romantik ist geradezu gesagt worden, sie habe in Briefen stattgefunden. Sehr emsige Briefschreiber waren zum Beispiel der Publizist und Schriftsteller Friedrich Schlegel oder Friedrich Hardenberg, das ist der Dichter Novalis mit seinem wirklichen Namen. Die bedeutendsten Vertreter der Romantik haben ihre Gedanken zu Philosophie, Religion, Geschichte und Literatur meistens auch in Briefform ausgetauscht. Es ist auch kein Zufall, dass Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts das Konversationslexikon entsteht. Enzyklopädien als Wissensmaschinen gibt es schon wesentlich länger, aber alphabetisch geordnete Nachschlagewerke, die dem Leser bei der täglichen Konversation mit gemeinverständlicher Belehrung helfen, so eine Definition der Zeit, dienen jetzt als förderliches Hilfsmittel der Gesprächskultur. Es ist bekannt, dass bevor sozusagen das Internet eine Rolle gespielt hat und man mit dem Laptop ins Kaffeehaus gegangen ist, in jedem besseren Wiener und auch Berliner Kaffeehaus für die Gäste ein Konversationslexikon gestanden hat. Wenn man beim Kaffee sich über irgendetwas unterhält und was klären will, ist man zum Regal gegangen und hat dann in einem Konversationslexikon nachschlagen können. Der Prototyp für alle nachfolgenden Unternehmungen dieser Art wurde das 1808 von Friedrich Arnold Brockhaus auf den Markt gebrachte Konversationslexikon mit vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeiten. Also schlicht und einfach der Brockhaus. Alle diese Institutionen, die ich Ihnen jetzt an den Kopf geworfen habe, beschränkten sich oder bezogen sich im Wesentlichen auf ein bürgerliches Publikum. Man darf aber darüber nicht vergessen, dass sich auch die sogenannte Volksaufklärung bemühte, breiteren Teilen der Bevölkerung aufklärerisches Gedankengut nahezubringen. Auch hier baute man auf das gedruckte Wort, und zwar in der Gestalt von Volksschriften über die verschiedensten Bereiche des täglichen Lebens. Man hat aber auch damit gerechnet, dass das Gelesene in Gesprächen verständlich gemacht und vertieft wurde. Es gibt sogar eine Zeitschrift, die das ausdrückt, aus dem 18. Jahrhundert, die den schönen Titel hat, das resonierende Dorfkonvent, eine gemeinnützige, ökonomisch, moralisch, politische Schrift für den Bürger und Landmann. Eine Zeitschrift, die immerhin 3 Jahrgänge erlebt hat. Noch einmal ein Sprung vorwärts. Darf ich noch etwas von der Zeit? Ja. Ich möchte jetzt was über Wort und Schrift und ihre Bedeutung für die Arbeiterbildung im 19. Jahrhundert sagen. Bisher oder in der letzten Viertelstunde habe ich einen ausgedehnten Ausflug in das mehr Schöngeistige gemacht. Jetzt möchte ich einen Zeitsprung in eine neue Epoche mit neuen Herausforderungen versuchen. Ich möchte mich, was Sie vielleicht zunächst verwundern wird, mit der ab Mitte des 19. Jahrhunderts sich allmählich formierenden Arbeiterbewegung fortsetzen. Besser gesagt mit der Arbeiterbildung. Arbeiterbewegung, Arbeiterbildung und Arbeiterbibliotheken bilden historisch eine Einheit. Schon der 1834 als Organisation deutscher politischer Flüchtlinge in Paris gegründete Frühsozialistische Bund der Geächteten, einer der Vorläufer einer organisierten Arbeiterbewegung, zählte die Einrichtung von Bildungs- und Lesevereinen zu den vornehmsten Aufgaben. In ihren damals freilich sehr kleinen Bibliotheken mit einem bescheidenen Bestand an politischen Büchern und Zeitschriften sowie politisch-freiheitlicher, schöngeistiger Literatur, etwa Friedrich Schiller, Heinrich Heine, vertiefte man die Wirkung durch Leseabende, bei denen man die Texte gemeinsam las und darüber auch sprach. Das regelmäßige Vorlesen, insbesondere aus Zeitungen demokratischer oder frühsozialistischer Ausrichtung, war auch für die damals noch durchaus vorhandenen Leseunkundigen eine wichtige Informationsquelle. Die erste politische Konsolidierung mit der Gründung der SPT 1869 löste auch Impulse für eine Intensivierung der Bildungsarbeit aus. Hier möchte ich besonders auf Wilhelm Liebknecht hinweisen, der im 19. Jahrhundert der wohl bedeutendste Bildungspolitiker der frühen Sozialdemokratie gewesen ist. Vor allem seine Schrift oder sein Vortrag bei einem Arbeiterkongress ist berühmt geworden mit dem Titel Wissen ist Macht, Macht ist Wissen. Und damit hat er der sozialdemokratischen Bildungspolitik für lange Zeit den Weg gewiesen. Die Arbeiterbewegung setzte sich für die Einrichtung von Bibliotheken ein, um die Bildungschancen der Arbeiter zu verbessern und hat dadurch auch die Lesekultur gefördert. Allerdings wurde immer wieder diskutiert, ob die Bibliotheken und die Lektüre vorzugsweise die politische Bildung im Fokus haben sollte oder auch die allgemeine, um den kulturellen Anschluss an das Bürgertum zu erreichen, auch an der Nationalbildung, wie man das damals genannt hat, teilzuhaben. Doch damit war die Bildungsarbeit nicht erschöpft. Sie setzte vielmehr nach dem Selbstverständnis der Arbeiterbewegung im Gespräch am Arbeitsplatz, unter Freunden, in der Familie ein, vertieft dann durch die Lektüre von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und schließlich dann durch die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen. Allerdings sollten solche Veranstaltungen, das ist jetzt ein Zitat, nicht ins Blaue hineingeführte Diskussionen sein, sondern eine Anregung zum Nachlesen des Gehörten und zur Fortpflege des mündlichen Ausdrucks. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung. Man hat allerdings im Rahmen der sozialdemokratischen Politik auch sehr eingehend diskutiert, was besser bei den Abnehmern ankommt. Das gedruckte oder das gesprochene Wort, also letztendlich Gesprächskultur versus Schriftkultur. Ganz kurz eingehen möchte ich auf die öffentliche Rede und Demagogie im 20. Jahrhundert. Da könnte man allein einen Abend damit füllen. Dort, wo die öffentliche Rede missbraucht wird, entartet Gesprächskultur zur Demagogie. Wie Sie schon eingangs gesehen haben, war das bereits der Vorwurf Platons gegenüber den Sophisten, dass es ihnen, den Sophisten, nämlich nicht auf Wahrheit und Recht, sondern allein auf die Überlistung des Gegners mit allen Mitteln und Kunstgriffen ankomme. Ich möchte behaupten, dass es dem 20. Jahrhundert vorbehalten war, diese Kunst in Vollendung für sinistere Zwecke einzusetzen und damit auch Erfolge zu erzielen. Nie ist die Rhetorik, und sofern sie ein Teil der Gesprächskultur ist, auch diese schlimmer pervertiert worden als in den Reden von Hitler und Goebbels. Ich nähere mich jetzt, Sie werden sagen, endlich dem Schluss, aber nicht noch einige Überlegungen zur weiteren Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert anzustellen. Man könnte das überschreiben mit digitale Kommunikation versus Gesprächs- und Schreibkultur. Wir haben gehört, dass man schon in der Vergangenheit von Medienrevolutionen gesprochen hat. Mit noch größerem Recht könnte man die Veränderungen, die Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die Digitalisierung ausgelöst hat, als eine Medienrevolution bezeichnen. Am Anfang war das Wort. So beginnt das Evangelium nach Johannes 1,1. Wird es auch im Zeitalter von Facebook, YouTube, Twitter und anderer sozialer Netzwerke seine Rolle für die Gesprächs-, Schrift- und Lesekultur bewahren können? Gibt man in Google die Begriffe Kraft der Worte ein, erhält man an die 9 Millionen Einträge. Also wahrlich kein triviales Thema. Diese Kraft des Wortes wohnt schon dem griechischen Wort Logos inne. Das, was im Johannes-Evangelium übersetzt wird, am Anfang war das Wort, heißt im Griechischen Logos. Und dieses Wort Logos hat im übertragenen Sinn auch etwas mit Geist zu tun. Wer seinen Faust gelesen hat, weiß, dass Faust ja um die rechte Übersetzung dieses Wortes Logos ringt. Und er ist mit Wort nicht zufrieden, versucht es dann mit Sinn, mit Kraft und mit Tat. Lassen sich solche tiefsinnigen philosophischen Überlegungen auch auf die nüchternen elektronischen Werkzeuge, und mehr sind sie ja zunächst nicht, übertragen? Die elektronischen Medien haben schon jetzt die Kommunikation nachhaltig verändert. Das hat der von mir schon genannte Marshall McLuhan im noch vor Internetzeitalter geahnt oder besser gesagt sogar prophezeit. Etwa erstens wird die Gesprächskultur, wie wir sie bisher gekannt haben, von Twitter abgelöst. Das hat natürlich nicht, McLuhan hat das Wort Twitter noch nicht gekannt, aber vom Sinn her stellt er diese Frage. Zweitens, ersetzen E-Mail und SMS die Schriftkultur, sodass Kultusministerien in Deutschland die bisherige Schreibschrift vereinfachen wollen, weil man sie offenbar ohnehin kaum mehr braucht. Drittens, inwieweit verändert sich die Lesekultur durch E-Books, Tablets und so weiter? McLuhan hat erkannt, das ist seine berühmte Aussage, das Medium ist die Botschaft. Man kann das dahingehend interpretieren, dass jedes Medium seinen intrinsischen Wert, seinen in sich ruhenden Wert hat, dass unterschiedliche Wahrnehmungen der Wirklichkeit durch unterschiedliche Medien abgebildet werden. Insofern hat die eingangs erwähnte Behauptung, dass zumindest bisher noch kein neu hinzugekommenes Medium ein anderes verdrängt oder substituiert hat, siehe Buch, siehe Radio, siehe Fernsehen, einige Wahrscheinlichkeit für sich. Der jüngst verstorbene Medientheoretiker Friedrich Kittler hat den Begriff Aufschreibesysteme in die Diskussion eingebracht. Ihm zufolge sind es die medientechnologischen Bedingungen, die unser Sprechen, Schreiben, Denken generieren. Somit stehen wir zwei entgegengesetzten Positionen gegenüber. Ist es der Geist, der sich die Instrumente schafft, oder sind es die Instrumente, die den Geist evozieren, hervorrufen? In diesem noch andauernden Prozess der gegenwärtigen Medienrevolution kommt vermutlich den Bibliotheken eine besondere, vielleicht sogar eine entscheidende Rolle zu. Einerseits begnügt man sich mit dem Nebeneinander und dem beliebigen Auftürmen von Informationen, Auftürmen von Wissen statt Erkennen und Verstehen, das war ein Zitat. Andererseits verstehen sich Bibliotheken als kollektiver Wissensort mit einem, wieder Zitat, letztlich grenzenlosen Anspruch hinsichtlich der Erreichbarkeit und Verbreitung von Wissen. Neue Konzepte wie die Hybridbibliothek versuchen neue Antworten auf mediale Veränderungen. Diese Antworten können die Schrift- und Lesekultur betreffen, aber auch die Gesprächskultur und diese in eine neue technologisch dominierte Umwelt integrieren, mit Differenzierung nach Bibliothekstypen, also wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken. Sie werden vermutlich sowohl die klassischen Printmedien weiter als auch die digitalen Medien bereitstellen. Sie werden sich in der Leseförderung engagieren, Schreibwerkstätten und vieles andere anbieten. Sie werden Raum zur Verfügung stellen für Tätigkeiten in arbeitsförderlicher, kreativer Atmosphäre sowie für Teamarbeit und Fachgespräch. Als soziale Orte unterstützen sie Gespräch und Diskussion. Es gibt durchaus Bibliotheken, die ein solches Konzept in zum Teil spektakulären Neubauten umsetzen, wie etwa das Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum in Berlin, das ist die Bibliothek der Humboldt-Universität, oder die eben erst eröffnete Stadtbibliothek am Mailänder Platz in Stuttgart. Und Sie haben ja hier mit Ihrer Hochschulbibliothek, die ja auf dem BIX-Index 2009 eine hervorragende Bewertung bekommen hat, vielleicht auch dazu rechnen können. Bibliotheken werden zwar von den Verfechtern einer ausschließlich digitalen, schönen neuen Welt für überflüssig erklärt, ihr Erfolg, wenn sie gut ausgebaut sind, hingegen bestätigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ein Wandlungsprozess vollzieht sich ohne Zweifel. Aber hier möchte ich Laurence Descartes, die Directrice Scientifique de la Chance France Museum, zitieren, die kürzlich ganz vortrefflich gesagt hat, la fin d'un monde et le début d'un autre. Das Ende einer Welt ist der Beginn einer anderen neuen. Ich danke, dass Sie mir so lange aufmerksam zugehört haben. Wenn Sie noch Zeit und Lust haben, bin ich auch gern bereit, noch Fragen zu beantworten oder das eine oder andere noch näher zu erläutern.
Ja, herzlichen Dank Ihnen. Ja. Fotosek für den Vortrag. Ich denke, vielleicht haben Sie die eine oder andere Frage oder Anmerkung. Raus damit, lassen Sie uns ins Gespräch einsteigen. War alles klar, alles, haben Sie alles verstehen können? Gibt es etwas, was Ihnen auf den Nägeln brennt?
Schweigen kann man jetzt als Ergriffenheit oder als Müdigkeit interpretieren.
Ja, bitte. Die europäische Kulturgeschichte beschrieben. Wie ist das denn das auch von Kulturen? Ich denke an China. China war ja auch vor vielen Jahrhunderten schon eine Kulturnation. Wie ist die mit dem Wort, mit der Sprache und so weiter umgegangen? Haben Sie da auch ein bisschen Einblick dazu?
Andere Kulturräume, ja, China zum Beispiel.
Ich habe mit Absicht nur die Entwicklungslinie der Entstehung dieser Themen in der europäischen Kultur gewählt, sonst wäre es uferlos geworden. Aber man kann da schon differenzieren. Ich würde sagen, obwohl China in der Hinsicht ja Europa über Jahrhunderte oder Tausende kaum beeinflusst hat, hat zumindest was die Schriftlichkeit betrifft, durchaus eine ähnliche Kultur entwickelt. Ganz anders sieht es zu, oder viel zu wenig weiß man zum Beispiel über die südamerikanischen Kulturen von Tolteken, Azteken und was es da alles gegeben hat, die ja teilweise zumindest die Maya eine Schrift gehabt haben, aber wo man die ganze Kenntnis über die Kultur aus insgesamt 3 überlieferten Handschriften hat und sonst nichts. Und wiederum ganz anders ist es in Afrika, hier könnte man auch sehr viel sagen. In Afrika spielt meiner Einschätzung nach historisch die Gesprächskultur, das gesprochene Wort, eine viel größere Rolle als in der Entwicklung, die zum europäischen Status quo geführt hat. Das möchte ich so in aller Kürze auf Ihre Frage antworten.
Ja, bitte.
Warum gibt es keine Verdrängung?
Nein, nicht verdrängt, nicht ändert, sondern verdrängt. Mhm. Und in der bisherigen, es kommt natürlich darauf an, was Sie als Medium, wie weit Sie den Begriff Medium fassen. Nicht? Man könnte beginnen, die Verdrängung zum Beispiel des Papyrus als Beschreibstoff, der Ersatz der Buchrolle durch den Kodex, also das Buch, durch das Aufkommen des Pergaments, wo zwar vieles verloren gegangen ist, was man damals für überflüssig nicht mehr notwendig gehalten hat und es deswegen nicht neu geschrieben hat in dem neuen Medium in Buchform. Wenn Sie an das Radio denken, es gibt eine unheimlich heftige Diskussion in den bis in die 20er Jahre hinein. Bildungspolitiker damals und Bildungsfachleute haben das Aufkommen des Radios als eine Katastrophe für die Lesekultur bezeichnet und haben damals schon gesagt, das Buch wird überflüssig, die Leute wollen nur mehr Radio hören. Dann denken Sie an das Aufkommen des Fernsehens. Da war wieder die gleiche Argumentation. Das Fernsehen verdrängt alles andere. Kein Mensch greift mehr nach einer Zeitung, nach einem Buch. Und keines dieser Medien ist eigentlich verdrängt worden, sondern es ist ein neues dazugekommen, das dann eben auch mehr oder weniger intensiv genutzt worden ist. Und nur in der jüngsten Vergangenheit, das ist natürlich heute fraglich, ob durch die digitalen Medien das gedruckte Buch irgendwann mal verschwinden wird. Da sind aber die Meinungen sehr geteilt. Sie finden da keinen Konsens, ob sowas bevorsteht oder nicht. Das Merkwürdige ist ja, dass zumindest in Deutschland auch im letzten Jahr noch jedes Jahr mehr Bücher auf der Buchmesse gezeigt werden als im vergangenen. Und man sollte ja meinen, die Verleger sind Geschäftsleute und wenn die Zukunft des Buches wirklich so schwarz ist, warum tun sie das dann, nicht? Und es ist irgendwie bezeichnend, dass offensichtlich, wenn man für die Lektüre ein elektronisches Medium benutzt, deswegen hat man das E-Book entwickelt oder dass auch die Tablets so ungefähr der Buchform entsprechen, weil die Leute eben zumindest an die äußere Form des Mediums einigermaßen gewöhnt sind. Also man wird es sicherlich differenziert gegenüber anderen Medienbrüchen in der Vergangenheit betrachten müssen, aber was das Allerneueste auf dem Gebiet betrifft, ist da meiner Vermutung nach die Zukunft noch offen, ob wirklich die bisherige Buchkultur, die Kultur des Gedruckten wirklich vollständig verdrängt wird, dass sie in einem erheblichen Maß in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird, das ist natürlich auch ganz klar, nicht? Aber ich glaube nicht, dass ich bin Geisteswissenschaftler und ich kann mir eigentlich kann man das vielleicht im Bereich der Naturwissenschaften, der Technik eher vorstellen als im Bereich zum Beispiel der Geisteswissenschaften oder der Sozialwissenschaften.
Einer Ihrer Stuttgarter Kollegen hat mir vor 15 Jahren mal prophezeit, der Capuro, dass es in 10 Jahren keine Bücher mehr gäbe. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich noch schnell ein paar. Und jetzt habe ich die da rumstehen. Genau. Also ganz so schnell geht es dann nicht. Ich glaube aber, dass man tatsächlich sich Gedanken darüber machen kann, ob unsere literale Kultur im Wandel ist. Ja. Mhm. Und das glaube ich definitiv.
Ja, ja.
Ich glaube auch, dass es Wechselwirkungen beispielsweise gibt zwischen Medium und dem Inhalt. Ja. Mhm. Also was jetzt Ihr Thema von heute betrifft, Lese- und Schreibkultur beispielsweise, verändern sich durch den Wandel der eingesetzten Medien. Wenn Sie von Hand schreiben, schreiben Sie anders als an einer Schreibmaschine. Wenn Sie an einer Schreibmaschine schreiben, schreiben Sie anders als an einem Computer. Mhm. Da verändert sich was auch durch das Medium selbst. Mhm. Und diese Entwicklungen können wir im Moment sozusagen beobachten am lebenden Objekt und womöglich wissen wir erst Bescheid, wenn das Objekt tot ist.
Ja, was mich in dem Zusammenhang immer wieder wundert, ich unterhalte mich sehr oft mit Kollegen aus der Wissenschaft, also aus meinen Bereichen, aus den Geistes- und Kulturwissenschaften über solche Fragen und alle, die wissenschaftlich publizieren oder viele in diesem Bereich sagen, sie benutzen selbstverständlich Textverarbeitung, Datenbanken und so weiter. Wenn Sie aber den ersten Entwurf für eine Veröffentlichung machen, dann machen Sie ihn handschriftlich. Mhm. Und das hat vielleicht mit dem zu tun, das habe ich weggelassen, von Heinrich von Kleist gibt es ja einen berühmten Aufsatz über die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und das könnte man eigentlich auch sagen über die Verfertigung der Gedanken beim Schreiben. Und es gibt eben noch viele Autoren, die sagen, die Beschäftigung mit dem Schreiben regt andere Denkprozesse an, als wenn ich sofort meine ersten Einfälle in den Computer eintippe, dann sofort wieder lösche, weil es mir nicht gefällt und so weiter. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man je nach Disziplin, nach Wissensgebiet auch ein bisschen differenzieren muss. Dass dann das Produkt, das herauskommt, dann natürlich elektronisch sein kann, das ist gar keine Frage. Aber eben die den Teufel an die Wand malen und sagen, die Diskussion habe ich etwas merkwürdig gefunden, vielleicht ist sie nur von der Presse hochgespielt über die vereinfachte Schreibschrift, weil die Leute eben die Schreibschrift halt eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil das ist ein Argument, das ich so nicht nachvollziehen kann.
Also ein Teil der Studenten hier, die einen Schein erwerben wollen, schreiben ihre Protokolle am Rechner, aber ein Teil, wie ich sehe, nach wie vor von Hand. Also ich glaube, das wird auch bleiben. Also es spaltet sich halt auf, der eine bevorzugt diese
Technik. Das stützt dann die These, dass das eine das andere nicht verdrängt, sondern es schafft weitere neue Möglichkeiten, aber deswegen werden die alten Möglichkeiten nicht überflüssig oder nur zum Teil überflüssig.
Interessant wäre zu vergleichen, was kommt raus bei den Protokollen, die gleich am Rechner entstehen und was kommt raus bei denen, die zuerst handschriftlich angehört werden.
Ja, wobei ich ja schon differenzieren würde, Herr Friedrich, ein Protokoll ist ja das Festhalten von irgendwelchen Fakten, die ich übernommen habe. Und ich will denen von Ihnen, die Protokolle schreiben, nicht die Kreativität absprechen, aber worauf ich hinaus wollte, wo das Schreiben von Hand eine Rolle spielt, da sind irgendwo kreative Prozesse im Spiel sind, nicht? Sodass ich sagen würde, auch ich habe dann in Sitzungen, auch wenn ich zum Protokoll verdammt wurde, hat das auch gleich ins Laptop geschrieben. Da kann man sich das natürlich sehr gut vorstellen.
Ja.
Ja.
Gibt es einen Grund, warum sie die Karte in der L-Form hat? Also, hat sie das abgeschrieben und dann was draufgeschrieben? Oder?
Nein. Nein, das ist kein Papyrus, sondern sie macht sich anscheinend nur Notizen. Und zwar für, um sich Notizen zu machen, hat man von der Antike bis ins Mittelalter Wachstäfelchen benutzt. Das heißt, das hat wie ein Buch ausgesehen, das waren zwei Holzplatten, die waren durch Ringe oder eine Schnur verbunden, haben einen leichten Rahmen gehabt und der Zwischenrahmen war mit Wachs ausgefüllt. Und da hat man mit dem Schreibgriffel hineingeschrieben und wenn man sich geirrt hat, hat man mit dem Spachtel auf der anderen Seite des Schreibgriffels das, was man falsch geschrieben hat, in dem weichen Wachs wieder sozusagen gelöscht. Und diese Täfelchen hat man entweder so aufklappen können oder eben auch so, das ist der Grund. Und die waren ganz, wenn Sie das noch interessiert, kann ich das noch sagen, wenn diese Täfelchen wenn das aus zwei Täfelchen bestanden hat, hat das Diptychon geheißen. Wenn es drei waren, Triptychon. Wenn es mehrere waren, Polyptychon. Und trickreich war man auch früher. Man hat auch teilweise Briefe, die nur kurzfristig gelesen werden sollten, auf solche Wachstäfelchen geschrieben und dann durch einen Sklaven an den Adressaten bringen lassen. Und man weiß von der Antike her, dass man da auch geheime Nachrichten, zum Beispiel Liebesbriefe, von denen der Ehemann nichts wissen sollte oder die Ehefrau, hat man auf Wachs geschrieben und drüber eine zweite Wachsschicht und der Empfänger hat dann diese Wachsschicht abgezogen und hat dann lesen können, was darunter stand.
Sie erwähnten Cicero. Wenn wir über solche Autoren reden und sagen, sie haben geschrieben, dann stimmt es in dieser Form eigentlich nicht. Sie haben nämlich nicht geschrieben, sondern diktiert.
Ja.
Sie hießen deshalb auch Diktatoren.
Ja. Ja.
Sie haben ihren Schreibern, die mit den Wachstäfelchen da rumsaßen, diktiert. Und wenn das Wachstäfelchen voll war, brachte der das raus zu einem, der das abgeschrieben hat und dann auf Papyrus geschrieben hat. Und das war, wenn Sie so wollen, eine richtige Werkstatt. Oder ein Sekretariat, etwa so kann man sich das vorstellen. Hat also diese Vorstellung, die wir haben, dass ein Autor mit dem Stift in der Hand etwas schreibt, ist eine vergleichsweise moderne, die kam viel später.
Und Cicero, das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, hat offensichtlich sehr, sehr schnell diktiert. Und er hat einen Schreibsklav, einen Sekretär gehabt, einen Sklaven, den er später freigelassen hat, also war dann ein Freigelassener namens Tiro und der hat die erste überlieferte Stenografie entwickelt, die sogenannten tironischen Noten, die bis ins Mittelalter teilweise verwendet worden sind, also eigentlich das auch ganz modern. Und wie Sie natürlich zu Recht sagen, das Selbstschreiben ist relativ spät entstanden. Es gibt Handschriften, wo die Hildegard von Bingen dargestellt ist, wie sie einer Mitschwester diktiert. Die hat also auch nicht selbst geschrieben. Die Abbildung, das war nicht mein Thema, habe ich nicht dabei. Aber das ist sehr hübsch. Da sitzt sie auf einem Stuhl und vor ihr, einmal ist es sogar ein Mönch, dem sie diktiert. Der hat auch eine Art Tafel. Man kann es nicht genau sehen, ob es vielleicht eine Schiefertafel ist oder eine Wachstafel. Aber sie hat das dann natürlich wie in einem mittelalterlichen Kodex nicht selber in dieser schönen Form aufs Pergament geschrieben, das hat dann ein Schreiber gemacht. Wobei natürlich nichts dagegen spricht, anzunehmen, dass die Dame schreiben konnte. Obwohl, auch das ist ja nicht uninteressant, bis ins 14. Jahrhundert hinein auch der Hochadel teilweise nicht schreiben konnte. Und zwar nicht, weil er zu dumm dafür war, sondern man hat das nicht als eine Kenntnisse betrachtet, die einem Adeligen zukommen. Und auch ein ganzer Teil der bedeutendsten mittelalterlichen Kaiser konnte nicht schreiben, Otto der Große zum Beispiel. Und Urkunden mussten sie ja irgendwie durch eine Art Unterschrift beglaubigen. Und auf Urkunden dieser Zeit haben sie das beglaubigt mit dem sogenannten Vollziehungsstrich. Das muss ich Ihnen vielleicht doch noch kurz zeigen. Wenn Sie eine Urkunde Otto des Großen sehen würden, also aus dem 10. Jahrhundert, dann ist am Ende der Urkunde sein Monogramm, das heißt Otto. Und der Vollziehungsstrich ist, alles andere hat der Schreiber geschrieben und der Kaiser hat dann diesen Strich gemacht, das war seine Unterschrift. Das war die Beglaubigung. Karl der Große konnte zwar lesen, aber nicht schreiben, aber er hat 5 oder 6 Sprachen gesprochen. Also das schließt ihm eine hohe Bildung oder eine hohe Intellektualität nicht aus. Aber das hat auch teilweise als eine mechanische Tätigkeit gegolten, die in entsprechenden Kreisen eben als ja, nicht erforderlich betrachtet wurde.
Es wurde auch unterschieden zwischen dem Schreiber und dem Autor. Ja, ein spannendes und unerschöpfliches Thema.
So wie es ist.
Wir könnten noch lange weitermachen. Ich denke, wir machen nächste Woche weiter. Herrn Fodosek, nochmal ganz herzlichen Dank. Sie lade ich ein, den letzten Termin noch wahrzunehmen, nicht zu verpassen. Wenn Sie die erste halbe Stunde mit mir überstehen, dann haben Sie es danach sehr vergnüglich. Wir haben Mitglieder des Sprecherensembles der Akademie für gesprochenes Wort zu Gast. Und spätestens, wenn die dann gesprochen haben, werde ich mich nicht mehr trauen. Das ist ein sehr tolles Erlebnis. Die werden uns sicher spannende Texte zu Gehör bringen und auf eine Art, die sehr beeindruckend ist. Ich kann Sie nur empfehlen, bringen Sie Kind und Kegel und Familie mit, damit der Laden mal hier voll ist. Das wird Spaß machen. Also bis nächste Woche. Wiederschauen.